Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Sonja Koppitz.
Was, wenn Sie jetzt nicht plus 1 hören würden? Also die Sendung mit Menschen und Geschichten, Sie kennen, Sie lieben uns. Wenn Sie generell vielleicht einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen hätten, wo wären Sie heute? Und wäre das dann besser oder wäre das schlechter? Florian Burkhardt, der hat schon vieles in seinem Leben ausprobiert, der ist rastlos von einer Karriere zur nächsten gerast und auf der Höhe des Erfolgs hat er eigentlich immer wieder aufgehört und alles hingeschmissen. Zu sich selbst gefunden und Antworten auf seine Rastlosigkeit hat er eigentlich erst, als er ganz unten war. Vom Laufsteg in die Psychiatrie, das ist eine unserer beliebtesten Geschichten und es ist jederzeit wert, sie nochmal zu hören. Es ist eine Wiederholung und erzählt wird sie uns von meiner Kollegin Christine Werner. Die habe ich damals gefragt, was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht heute?
Das ist die Geschichte von Florian Burkhardt und da geht es wirklich hoch und runter. Also es ist eine Geschichte, die erzählt von ganz oben, von viel Ruhm und Erfolg und aber auch von ganz, ganz unten. Und vielleicht am Anfang schon mal, er ist in der Schweiz als Elektroboy sehr bekannt und hat dort Partys veranstaltet, Musik gemacht. Es gibt auch einen Dokumentarfilm über ihn und er hat zwei Bücher über seine Geschichte geschrieben. Er hat viele erfolgreiche Karrieren gelebt und in Interviews auch die Geschichte schon erzählt und das hört sich dann so an.
Snowboard-Profi, angehender Hollywood-Star, Model für Prada und Gucci, Internet-Pionier, Partykönig und psychiatrische Klinik. Das unglaubliche Leben von Florian Burkhardt.
Der einst umschwärmte Supermodel und König der Zürcher Partyszene. Doch dann kam ein harter Bruch.
Florian Burkhardt war angehender Hollywood-Schauspieler, war Topmodel, Profi-Snowboarder, Partyveranstalter, Buchautor, Grafikdesigner und irgendwann auch monatelang Patient in einer psychiatrischen Klinik.
Boah, das sind ja 50 Karrieren in einem Menschen.
Mhm. Ja.
Und dann so ein Bruch.
Ja.
Wie geht diese Geschichte los?
Florian, der wächst in der Schweiz auf, in einem Vorort von Luzern. Und 1983, da ist er dann 18, da entdeckt er das Snowboarden. Und das ist eigentlich so seine erste Karriere. Er ist einer der ersten damals, der so ein Brett unter den Füßen hat und nicht zwei Skier. Mhm. Und dieses Runterflitzen mit dem Brett, den Hang, das ist auch Freiheit für ihn eigentlich. Er gründet dann ein erstes Snowboard-Magazin, also so eine Zeitschrift. Die Zeitschrift, die entwickelt sich dann wirklich auch zum auflagenstärksten Magazin im deutschsprachigen Raum. Und das macht er dann 3 Jahre und stellt dann fest, nö, wird mir alles zu eng hier. Also ich habe zwar Erfolg, aber Schweiz zu eng, die Berge zu hoch, die Täler zu schmal, die Familie zu nah. Und jetzt muss es irgendwie weg und er beschließt dann nach Hollywood zu gehen. Das ist 1996, da ist er 21 und geht dann nach Hollywood. Ein väterlicher Freund begleitet ihn, also der ihn auch finanziert so ein bisschen bei der Sache und sie haben den Plan, also Schauspieler und kennen aber überhaupt niemanden dort. Also es klingt so verrückt und sie stricken dann so eine Legende aus dem Schultheater, machen sie dann eine Schauspielkarriere, wo sie europäische Filmpreise dazu schreiben und
also
sowas
dichten,
alles.
Sie dichten ihm richtig so den Lebenslauf?
Ja, sie machen so einen richtigen Fake-Lebenslauf und schicken den dann in Amerika dann an Agenturen. Und man denkt irgendwie so erstmal, es kann irgendwie nicht funktionieren, aber es gibt halt damals noch kein Internet, das kann keiner überprüfen. Und dann finden sie halt tatsächlich noch einen Agenten und der vermittelt Florian. Und Florian, der will aber eigentlich viel mehr, der will die Welt verbessern und er will vor allem in die Fußstapfen eines berühmten Schauspielers treten.
Der hieß River Phoenix, der ist ja dann mit 22 oder so gestorben und der war so vegan und da war Tierschützer und da war ganz, ganz anders als alle anderen. Und das hat mich so fasziniert, wie authentisch der wirkte. Und ich bin dann tatsächlich mit der Idee nach Hollywood, um ihn zu ersetzen. Also meine Idee war, zuerst muss ich bekannt werden und dann kann ich eben das nutzen, um die Welt zu verändern. So.
Also sie sind dann in Los Angeles. Er hat halt diesen Job da, diese kleine Rolle in der Serie. Und das geht dann aber nicht weiter, weil das am Einreisevisum scheitert. Also er hat nur so ein Journalistenvisum für eine bestimmte Art von Arbeit, aber er hat keine wirkliche Arbeitserlaubnis. Mhm. Und dann sagt eben diese Agentur, sagt dann, ey, du siehst aber so super gut aus und dann versuchst doch irgendwie als Model. Also können wir uns auch super gut vorstellen. Ja, und dann modelt er halt, weil die anderen sagen, wäre doch irgendwie auch eine Idee. Und er wird dann auch für amerikanische Magazine entdeckt oder modelt für die eine Zeit lang. Und dann sagt die Agentur irgendwann, ja, ey, geh doch nach Mailand. Und er hat dann eher eigentlich keine große Lust mehr auf Los Angeles und geht nach Mailand und startet dort die nächste Karriere. Er läuft in Mailand auf den Laufstegen, hat Fotoshootings in New York, Paris, Tokio, also so wie man das kennt.
Aber das, was ich vorhin meinte mit diesen nicht linearen Lebensläufen, das ist so krass. Er rutscht da so rein, ja?
Mhm. Er beschreibt das dann so.
Da bin ich ja reingerutscht, das war ja für mich nie ein Thema. Und das war so ein sehr großer Überraschungserfolg, ne? Wenn du plötzlich Limousinen und Fünf-Sterne-Hotels und verschiedene Agenten hast und alle erzählen dir, wie toll du bist. Aber das war nicht so befriedigend, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil es war keine Leidenschaft von mir.
Also es gibt so Fotos von ihm aus den 90ern auch. Da sieht man ihn so richtig verstruppelte Haare, ganz schmales Gesicht und Zigarette im Mund und sieht total cool und irgendwie auch so ein bisschen entrückt eigentlich aus. Mhm. Gucci und Prada, die streiten sich zu der Zeit um einen Exklusivvertrag. Alle zerren eigentlich an ihm.
Es war eine tolle Erfahrung, aber ich glaube, sie hat mich als Mensch persönlich in meinem Selbstwertgefühl nicht sehr bereichert. Das war wie, ich war eine Projektionsfläche. Ich war sehr, sehr lange eine Projektionsfläche für Menschen, die mich entweder sehr schön fanden, die mich sehr interessant fanden. Aber es war nichts, womit ich mich identifizieren konnte. Also es war eben diese Suche, wo ich am Schluss sagen musste, das ist es nicht. Ich glaube, ich muss weitersuchen.
Nach sich oder wonach? Wonach muss er weitersuchen?
Zu der Zeit wusste er nicht, wonach er eigentlich sucht. Und er war dann auf dem Höhepunkt, eigentlich könnte man sagen, von dieser Modelkarriere, ist er dann zum Beispiel auch einmal wieder in die Schweiz zurück zu einem Heimatbesuch, hat sich dort dann in einen Bauernsohn verliebt und hat dann von einem Tag auf den anderen das Modeln aufgehört. Also andere würden sagen, ey, spinnst du? Ja. Du hast es jetzt geschafft, du läufst da in Mailand und hast diese Exklusivverträge. Und er hat halt irgendwie seinen Agenten angerufen und gesagt, ey, streich mal einfach die nächsten Termine. Ich komme jetzt nicht mehr zurück, ich ziehe jetzt in der Schweiz aufs Land.
Mhm.
Dann kommt aber schon wieder diese Suche, weil als dann die Beziehung scheitert, da fängt er dann die nächste Karriere an und wird Internetpionier bei einer großen Schweizer Werbeagentur. Und er macht dann eigentlich sowas wie ja, YouTube, bevor es eigentlich YouTube gab. Also die haben bewegte Bilder, also Videos ins Netz gestellt. Und er arbeitet da so viel, also ja, ist auch so dieses Klischee halt von Werbeagenturen, ne? Viel Arbeit, viel Geld im Spiel, viel Kaffee trinken. Und ist mit 26 dann Abteilungsleiter in dieser Agentur. Dann kommt aber eben der Frühling 2001, da ist er dann 27 und steigt in Zürich aus dem Zug im Hauptbahnhof und merkt auf einmal, dass die Beine nicht mehr funktionieren.
Also weiche Knie oder was?
Ja, aber so weich, dass er eigentlich keinen Schritt mehr machen konnte. Also er ist wie zusammengesackt, so beschreibt er das. Musste sich dann auf eine Bank setzen, weil er gemerkt hat, das hat jetzt keinen Sinn und hat irgendwie auch angefangen zu zittern und so. Ja, zu dem Zeitpunkt weiß er es noch nicht, aber es war seine erste Panikattacke.
Wenn du dir das vorstellst, das ist dieses Gefühl zu sterben, zu ersticken, Herzstillstand. Und das ist fast unerträglich und das ist so viel Energie, die der Körper freisetzt, dass man einen Panikanfall in der Regel auch nicht länger als 3 Minuten hat. Und danach ist man so erschöpft, dass man meistens eigentlich gleich schlafen gehen könnte.
Konnte er in diesem Moment oder konnte er im Nachhinein sagen, was dafür in diesem Moment da am Bahnhof der Auslöser war? Weißt du das?
Zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, was es war. Also er hat dann ein Taxi gerufen und hat sich in die Wohnung fahren lassen und hat eben gedacht, ja gut, also so wie man halt denkt, okay, vielleicht nein, Kreislauf nicht, es war schon, natürlich schon heftiger, aber dass man so denkt, okay, das geht auch wieder vorbei. Mal eine Nacht ausschlafen, mal irgendwie ein bisschen Ruhe und dann wird es schon wieder. Aber es wurde halt überhaupt nicht wieder, sondern es wurde alles viel heftiger und diese Panikattacken wurden viel schlimmer. Und Es war dann so, dass er die Wohnung nicht mehr verlassen hat vor lauter Angst und vor lauter Panik. Und Ärzte gekommen sind, die auch dann keine körperliche Ursache gefunden haben. Und dann hat er 3 Monate die Wohnung nicht verlassen und hat sich dann in die Psychiatrie einweisen lassen. Jetzt sitzt dieser erfolgreiche junge Mensch dann da in der Psychiatrie, winziges Zimmer, schmales Bett, Gitter vor den Fenstern und Ärzte. Und ja, es geht ihm dreckig. Also er kriegt Medikamente gegen die Angst und gegen die Panikstörungen, fühlt sich nur noch wie so eine Hülle. Und also die Diagnose generalisierte Angststörung.
Also bedeutet vor nichts Bestimmtem, also nicht vor Spinnen, nicht vor Höhe, nicht vor Stress, sondern generell einfach so ein Grundgefühl von Angst, die ihn kaputt macht. Weil Angst ist ja ein normales Gefühl, ein wichtiges Gefühl, aber das...
Also das ist halt wirklich, dass es eigentlich überhaupt nichts gibt, wovor man in dem Moment Angst haben müsste. Irgendwann ist es dann so, dass du schon Angst hast vor dieser Angst. Also die nennen es dann Erwartungsangst, die Ärzte. Bei Florian ist es so, also dass diese generalisierte Angststörung diagnostiziert wird und dass die Ärzte aber auch noch ein Selbstwert- und Identitätsproblem feststellen. Und er hat es dann so beschrieben.
Ich bin dann in einer Situation, wo ich gesellschaftlich nicht mehr ideal funktioniere. Ich bin kein sogenannter produktiver Teil der Gesellschaft mehr und das ist auch wieder ein Riesenproblem. Da fehlt einem die Bestätigung, der ganze Tag ist plötzlich leer. Man wird da so zurückgeworfen auf so viel von einem selber. Was erwartet die Gesellschaft? Was hat die Erziehung von einem erwartet? Und jetzt funktioniere ich nicht mehr.
Diese Mechanismen, was mit diesem Erfolg und dieser Leistung, das hat er zum ersten Mal nicht mehr. Er hat es aber eben noch so in sich drinstecken auch, dass er in seinem Buch auch schreibt, wortwörtlich auch hier im Irrenhaus dachte er, er müsste sich diesen Ort erstmal verdienen. Und er wollte auch dort jemand sein, den man mag. Also das war sehr verankert, dieser Druck dann auch, ne? Weiß aber dann auch, dass er sich diesen Ängsten stellen muss, wenn er eben draußen wieder zurechtkommen will. Und die Ärzte machen dann eine Konfrontationstherapie mit ihm. Also er muss Stück für Stück lernen, wieder rauszugehen. Das ist dann erst Zimmer ins Treppenhaus, Zimmer in den Garten, Zimmer in noch ein paar Schritte weiter, irgendwann wieder Straßenbahn fahren. Und in den Sitzungen fragen die Therapeuten dann eben aber auch, woher kommt denn diese Angst überhaupt? Denn woher dieser Drang eben auch immer, was leisten zu müssen. Da sagt er auch, da fängt eigentlich erst die spannende Reise an, weil ihm da bewusst wird, dass es eben bisher eine Flucht war vor den Eltern, vor der Mutter vor allem und vor eben der Geschichte, die angefangen hat, bevor er geboren wurde.
Da war dieser wunderbare Friedhofstein mit diesem goldigen Sonne, der die ganzen Friedhof überleuchtet hat. Das war dieser Andreas und ich. Mein Schulweg ging lustigerweise 6 Jahre über diesen Friedhof. Jetzt bin ich immer an dieser Sonne vorbei und wenn dann eher mit einem schlechten Gewissen. Ne?
Aber was war das für ein
Friedhof? Friedhofstein?
Ja.
Der Andreas war sein Bruder und der Andreas ist bei einem Autounfall bei einem Familienausflug ums Leben gekommen. Der Vater hat den Unfall verursacht. Mhm. Das Auto wurde regelrecht auseinandergerissen. Und Vater, Mutter und der älteste Bruder, die überleben, aber Andreas stirbt. Die Eltern arbeiten das nicht auf, sondern sagen, wir wollten schon immer 2 Kinder haben und eine 4-köpfige Familie sein und zeugen Florian. Und er kommt ein Jahr später auf die Welt.
Als ich ein kleines Kind war, hat sie mir so ihre Theorien gesagt. Und die eine Theorie war, dass Andreas gehen musste, weil ich zu ihr kommen wollte. Und sie hat dann auch behauptet, ich habe das Gott gesagt und hat gesagt, da ist aber kein Platz frei. Und dann musste Andreas gehen, weil ich als Florian so eine Aufgabe habe, auf diese Welt zu retten. Also das war sehr verschwommene Aussage von ihr, aber ich denke, das hat dann mir eigentlich die Schuld gegeben, indirekt, dass dieser Andreas verschwinden musste, seinen Platz freimachen musste.
Die Mutter war oder ist eben auch sehr religiös, esoterisch und hat ihm das so eben erklärt. Und er war für die Mutter der Heiland, der Held.
Und muss dem dann aber auch gerecht werden.
Muss dem dann eben auch gerecht werden. Und umgekehrt war es natürlich so, sie hat diesen einen Sohn verloren und hat dann halt bei ihm gesagt, ihn muss ich vor der Welt schützen und vor den Gefahren und ihm darf nichts passieren.
Sie war nur da, hat gewartet, bis ich nach Hause komme, und zwar mit der Uhr, ne? Und hat sich so in ihrer Mutter als Rolle definiert, dass sie sonst nichts war. Alles, was ich gemacht habe, war hohe Kunst. Ich war für sie ein Genie. Ich war für sie eine Art Jesus. Ich hatte heilende Fähigkeiten für sie. Ich konnte ihr die Hand auflegen, wenn sie irgendwo Schmerzen hatte. Sie behauptete dann, das hilft ihr. Sie hat mich so auf einen Thron gesetzt, was ich sehr genossen habe als Kleinkind, weil da war so viel Bestätigung, oder? Die war nur für mich da. Und dann kommt natürlich dieser Umbruch im Kindesleben, dass man sagt, so, jetzt will ich ein bisschen einen eigenen Raum, ich will nicht mehr immer mit Mami zusammen sein, ich will selber ein bisschen die Welt entdecken. Und dann hatten wir quasi einen Interessenkonflikt. Ne?
Fahrradfahren ist zu gefährlich, da könnte ein Auto kommen, gleichaltrige Freunde, die sind schon viel zu weit, die könnten Drogen nehmen und rauchen und weiß ich nicht, in was für Geschichten dich mit reinziehen, Radio und Fernsehen, da kommt auch nur alles Schreckliche der Welt drüber, also das war auch verboten.
Und die Angst bricht sich dann später in ihm ja auch wieder Bahn.
Genau, aber erstmal war ja da diese Mutter, die absolut die Kontrolle eben auch über ihn hatte.
Ich war so auf sie angewiesen und ich mochte sie aber nicht, oder? Das war so ein bisschen mein Dilemma. Deshalb war ich sehr, sehr alleine. Ich war eigentlich meistens in meinem Zimmer, habe Bücher gelesen, die ich lesen durfte und habe eigentlich dann angefangen, Geschichten zu schreiben von Florian, wie er frei leben könnte. Also von einem Jungen, der in die Disco darf, der einen Mofa haben darf, der Freunde haben darf, der eine coole Mutter hat.
War da niemand, der von außen mal irgendwie gesagt hat, Freunde, Bekannte, weiß ich nicht, oder gab es keine Familientherapie? Ich meine, das ist doch ein krasses Trauma für so eine Familie, diesen Unfall.
Also sie waren wirklich oder sind aber eben auch so, dass das Gott gewollt ist dann, ja. Dann hat das so sein müssen. Mhm. Dann
eine Prüfung.
Ist das eine Prüfung, durch die man durch muss. Und das sind solche Rechtfertigungen dann oder Erklärungen, wie man sich das dann erklärt hat und eben nicht was, wo man sagt, okay, da müssen wir dran arbeiten und das müssen wir aufarbeiten und uns dem stellen. Und dann kommt auch noch dazu, weil er hat ja gerade gesprochen auch von dem Gefühl, sehr allein zu sein. Er ist eben auch deshalb dann alleine in dieser Umgebung speziell, weil er schwul ist. Und das gibt es in diesem Umfeld und vor allem auch in dem Weltbild seiner Eltern, kann das eigentlich nicht vorkommen, ja. Er entdeckt das aber und hat dann den nächsten Punkt, wo er nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Die Eltern schicken ihn dann in ein katholisches Jungeninternat.
Oh Gott.
Nächste Kontrollinstanz, sage ich mal. Also er soll eigentlich das Leben leben, was sich seine Mutter für ihn ausgedacht hat oder was die so vorsieht.
Ich war dann im Snowboard-Beruf tätig, da ist auch niemand schwul. Das ist, ich war im katholischen Jungeninternat, da hieß es, man soll melden, wenn man das Gefühl hat, jemand sei schwul. Also es war in keinem Bereich meines Lebens schon nur eine Idee der Möglichkeit, dass jemand schwul sein könnte oder dass es okay sein könnte. Und es ist eben lustig, dass ich nie aktiv das Gefühl gehabt hätte, es ist aber nicht in Ordnung, schwul zu sein. Ich habe nur einfach gedacht, alle finden mich nicht in Ordnung, aber ich finde mich eigentlich in Ordnung.
Aber wenigstens hat er das, oder? Dass er sich in Ordnung findet. Weil da hätte ich jetzt auch, hätte ich voll verstanden, wenn er gesagt hätte, und ich fand mich auch wirklich gar nicht mehr liebenswert oder so. Weil wenn du das so, wenn du so unter so einem Druck aufwächst.
Und du darfst überhaupt nicht sein, wie du bist und darfst auch nicht entdecken, wer du bist. Es geht dann eben weiter, dass er dann in der Psychiatrie dann Medikamente erstmal kriegt gegen die Panikattacken. Und auch Strategien eben auch lernt gegen diese Angst und natürlich da auch das aufgearbeitet wird und eben auch gesagt wird, ey, es ist völlig in Ordnung, so zu sein. Ja. Es geht ihm dann auch besser damit, er verlässt dann auch nach 3 Monaten die Klinik und schlittert aber eigentlich wieder in den gleichen Mechanismus rein, weil er fängt die nächste Karriere an und feiert zu seinem 30. Geburtstag eine Party und daraus entwickelt sich eine Partyreihe. Elektroboy nämlich, da kommt der Name her. Und im Internet gibt es auch noch einen Musikclip, der diese dritte Elektroboy-Party ankündigt.
Money, Success, Fame, Glamour. Also da höre ich es dann schon wieder läuten, weil sonst hätte ich gesagt, ja gut, ist ja jetzt nichts gegen eine erneute Karriere einzuwenden, aber es ist wieder nicht das, was ihn glücklich macht, oder was?
Und wieder diese Messias-Schiene, oder? So dieser Heiland, der sein muss für seine Mutter.
Es ist wieder ganz groß. Es sind nicht einfach nur Partys, sondern es sind die Partys der Stadt, die er organisiert. Also mit Lasershows und X-Live-Acts und was weiß ich was. Und das führt dann dazu, dass er 2005 zum Partyveranstalter des Jahres in der Schweiz gekürt wird. Aber er fühlt sich einfach nur leer, sagt er dann.
Ich hatte dieses Glücksgefühl nie. Ne? Ich hatte dieses Glücksgefühl der Musik gegenüber zum Beispiel, aber ich hatte dieses Glücksgefühl mir gegenüber nie. Dass ich sagen konnte, hey, du hast jetzt für 1000 Menschen eine Nacht ermöglicht, die sie nicht mehr vergessen werden und alle danken dir und du hast das erreicht und wow. Kein Glücksgefühl.
Ja, wieder kein Glücksgefühl. Gleiche wie davor, wieder nur Erwartungen von außen. Und diesmal zieht er dann nach Berlin, lebt zurückgezogen, hat keinen Kontakt mehr, also wenig Kontakte nur noch, kaum Kontakt zu den Eltern. Da ist dann erstmal ein paar Jahre nichts Aufregendes mehr. Und bis dann 2010 die Anfrage kommt zu einem Dokumentarfilm über sein Leben.
Und dann kam die Frage, wie stelle ich mich da? Ne? Bin ich jetzt der Coole? Bin ich der mit der Angststörung? Bin ich das Ex-Model? Das sind so viele Facetten. Und wie kann ich all die Fragen und Antworten vorbereiten, bis ich dann gesagt habe, wenn schon, denn schon. Ich bin einfach so offen, wie es nur geht. Das war dann auch eine gute Entscheidung, weil es waren alle offen. Und ich glaube, was meine Vergangenheit betrifft, habe ich wirklich abgearbeitet.
Ja? Hat er es wirklich schon abgearbeitet?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt dachte er das. Mhm. Er arbeitet ja auch, er ist natürlich ständig in Therapie auch oder bei einem Therapeuten regelmäßig. Und er hat auch erzählt, also diese Dreharbeiten, dass die auch eine wertvolle Erfahrung waren für die Familie, weil die Eltern auch sich geäußert haben. Und sie haben es zwar nicht direkt ihm gesagt, dann bestimmte Sachen ausgesprochen, aber sie haben es eben über den Regisseur dann gesagt, so über Bande gespielt. Und es ging ihm eigentlich gut damit, dass die Geschichte draußen war. Und das Leben hat sich stabilisiert. Und ja, aber du triffst eigentlich schon so einen richtigen Punkt. Ich hab dann von dieser Geschichte gehört, habe von ihm gehört, habe die Bücher gelesen und den Film geguckt und wollte halt mit ihm darüber sprechen. Und habe gesagt, hier, wie lebt man mit so einer Angst und wie versöhnt man sich mit so einer Lebensgeschichte? Und habe mit ihm einen Interviewtermin ausgemacht in Basel. Mhm. Und bei dem Gespräch in Basel dann kam eigentlich erst raus oder ist eigentlich erst klar geworden, dass die Geschichte nochmal eine Wendung genommen hat und dass es noch nicht ganz zu Ende war. Also ich bin eigentlich dahin gefahren, so mit dem Gefühl oder mit dem Vorhaben auch, okay, wir reden jetzt eben auch über diese Lebensgeschichte von ihm.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja.
Danke, gut.
Und sprechen dann darüber, wie es ihm heute geht, wie man sich damit versöhnt, wie eben er jetzt heute mit dieser Angststörung vor allem auch lebt, wie die sein Leben beeinflusst. Und haben uns am Bahnhof in Basel getroffen. War irgendwie eine super herzliche Begrüßung, obwohl wir erst 2-3 Mal telefoniert haben. Er hatte dann einen guten Freund dabei, weil er immer noch nicht alleine Zug fahren kann. Mhm. Und wir sind dann durch die Stadt gelaufen, haben einen Platz gesucht für unser Gespräch, sind dann im Theater gelandet in Basel und waren da in einer leeren Herrengarderobe, wo wir dann geredet haben.
Es war nicht so gemütlich wie da vorne, aber irgendwie sehr speziell.
Ja, und dann haben wir so 10 Minuten vielleicht so über die Angststörung gesprochen und dann hatte ich halt diese Fragen auf meinem Zettel über die Kindheit und er hat dann auf einmal angefangen von einem Loch zu erzählen.
Ich hatte so ein Loch. Also ein Loch im Sinn von, ich habe dann gemerkt, dass ich mich, diese Angst in mir hat so ein Loch in mich gefressen, dass ich eben nicht stark genug bin, weißt du? Und dann, wenn ich mich selber nicht stark genug fühle zu existieren, dass ich mich dann an allem versuche, an alles zu klammern, was irgendwie Sicherheit gibt, wo man denkt, man hat Kontrolle. Und das hat sich dann bei mir eigentlich dieses Jahr, habe ich so diese Klammerpunkte verloren.
Und diese Haltepunkte.
Genau.
Was waren denn diese Haltepunkte dann?
Die Haltepunkte waren in dem Fall ganz konkret sein langjähriger Lebenspartner und ihr gemeinsames Leben und die gemeinsame Wohnung. Und sein Lebenspartner hat sich von ihm getrennt. Und er sagt aber auch, er kann das alles verstehen. Also es ging da viel auch um Selbstliebe, also inwieweit er sich annehmen kann und sich selbst lieben kann. Und das heißt, dieser Halt ist halt auch noch weggefallen dann. Und die Wohnung hat er aufgegeben, er ist wieder in die Schweiz gezogen. Und er ist dann in dieses Loch gefallen, von dem er gerade erzählt hat. Und hat dann aber eben gemerkt, ganz unten in diesem Loch ist er eigentlich erst wirklich bei sich angekommen.
Also das ist ja auch, das tut doch auch weh, oder? Also sich dann komplett mit sich und seiner Geschichte dann auseinanderzusetzen. Also was kam da dann auch hoch?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht selber kann. Ich brauche diese Hilfe, ich bin selber zu schwach. Und alles ist gefährlich und ich muss die ultimative Kontrolle haben. Und ich muss mich spiegeln in Erfolg oder was auch immer, damit ich eine Lebensberechtigung habe. Und wenn ich dann an diesem Boden ankomme und die Spiegelung weg ist und die Sicherheitstreppe ist weg und alles und ich merke, da bin ich noch. Und schlimmer kann es nicht werden. Dann ist es für mich ein Erfolgserlebnis. Weißt du, es ist gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Weißt du, was ich meine? Ich bin stark genug.
Ich weiß auch, was er meint. Aber das ist, glaube ich, nicht so leicht zu verstehen, oder? Also er hat dann gemerkt, er ist ja, es kann ja die ganze Welt über ihm zusammenbrechen und er ist trotzdem immer noch da.
Und das war halt dieses andere war ja immer, was wir vorhin auch schon hatten, dieses von außen. Ja. Ne? Also es waren immer Haltepunkte von außen, es war immer Kontrolle.
Der Leistungsdruck, dem er gerecht werden musste, er hat immer irgendwas erfüllt. Ne?
Ja, ja. Und ich erkläre es mir dann auch so, dass es vielleicht auch gar kein Gespür für ihn selber eigentlich gab. Also dass er sich selber vielleicht gar nicht wirklich so gespürt hat, obwohl er sagt, die Sachen haben ihm auch alle super Spaß gemacht. Er wollte die auch immer, ja. Aber ja, ich meine, er sagt ja selber, er musste sich in diesem Erfolg spiegeln. Und der Lebenspartner, der Langjährige, war dann eben noch so ein letzter Haltepunkt. Und auf einmal waren die alle weg. Und ich fand das sehr beeindruckend, weil er saß dann auch so vor mir in so einem grauen Pullover und Schuhe mit Klettverschluss. Also das war nicht irgendwie Supermodel oder Glamour oder was in der Art. Und hat halt so offen von diesem Loch erzählt und von der Zeit, wie es ihm jetzt in dem letzten Jahr gegangen ist und von Verlustängsten und von Depressionen. Und ja, das fand ich echt stark, dass er dann da auch so offen war. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und ich glaube, es ist dann so auch, dass er gemerkt hat, er braucht dieses Außen jetzt nicht mehr so. Und diese Geschichte immer, die immer auch so ein bisschen wiedergekäut wird eigentlich. Und, ja.
Ich fühle mich im Moment wirklich sehr glücklich für alles Mögliche. Für meine kleine Wohnung. Ich habe eine Einzimmerwohnung jetzt. Und das ist eine Höhle, da fühle ich mich so pudelwohl für all diese Freunde, Menschen, mit denen ich teilen kann, für Musik, für Filme, für... Also ich fühle mich im Moment so positiv eingestellt, dass ich eigentlich alles wie ein Geschenk wahrnehme. ich erwarte nicht mehr den Nobelpreis, um zu sagen, Florian, du hast eine Lebensberechtigung, du hast was geschafft, sondern es ist diese tausend Kleinigkeiten, also vermeintlichen Kleinigkeiten, die das Leben eben schön machen.
Aber dafür musste jetzt wirklich noch dieses letzte i-Tüpfelchen, dass sich sein langjähriger Freund von ihm trennt, passieren, wo man denkt, so, oh Mann, dieser Mann hat doch schon so viel durchgemacht. Reicht das nicht?
Ja, aber offensichtlich war es so, dass er eben wirklich ganz ohne Halt dastehen musste. Und für sich das Gefühl haben musste, okay, jetzt ist da gar keiner mehr, der mich hält, und jetzt und trotzdem läuft die Welt weiter oder so, ja, um zu merken, ey, es geht eigentlich auch so, ja. Mhm. Und ich hatte damals das Gefühl, es ist noch so ein Prozess, weil ich war ja auch davon überrascht von diesem Gespräch dann eigentlich. Und 3 Monate später kam dann eigentlich die Bestätigung auch, da hat er eine Mail geschickt und hat eine letzte Party angekündigt, also eine letzte Elektroboy-Party, und hat sich mit der Party dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sagt im Moment, also Elektroboy gibt's nicht mehr, und er hat auch keine Lust mehr, seine Lebensgeschichte quasi immer nachzuerzählen. Das bringt ihn irgendwie auch nicht weiter. Und und am Ende unseres Gesprächs in Basel habe ich ihn dann noch gefragt, was für ihn eigentlich so der größte Unterschied zu früher ist. Und da hat er dann gesagt:
Ich fühle mich nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert. Ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Ich kann arbeiten, was ich will. Ich kann wohnen, wo ich will. Ich kann rauchen, wann ich will. Ich kann Alkohol trinken, wenn ich das will. Ich bin frei. Ich kann lieben, wen ich will. Und niemand kann mir das wegnehmen. Auch meine Eltern nicht.
Boah, das war aber ein langer, harter Weg bis dahin.
Mhm. Ja.
Was hat er denn heute für einen Kontakt zu seinen Eltern, weißt du das?
Also damals hat er erzählt, dass er regelmäßig mit ihnen telefoniert, und er besucht sie auch einmal im Monat mit einem Freund. Und er hat dann auch erzählt, also sie sind jetzt andere und er ist ein anderer, und er würde jetzt auch nicht, also das Thema hätte er quasi für sich abgeschlossen, und sie wären jetzt einfach alte Menschen, die auch nicht mehr groß aus der Wohnung raus können, die gebrechlich sind, und wo er sagt, er findet das okay und das gibt ihm ein gutes Gefühl, jetzt hinzugehen, und so, das funktioniert dann so.
Also er hat seinen Frieden gemacht.
Ja, ja.
Vielen Dank an dich, Christine Werner, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Ja, habe ich gern gemacht.
Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lauschen Sie gerne auch unserem anderen Plus-1-Podcast dieser Woche. Zu Gast ist meine beste Freundin Sarah Steinert, und es geht, ja, wie so oft in unseren Gesprächen, die ich mit ihr führe, um Freundschaftsbeweise. Es geht um Partnersuche und auch Sinnsuche. Also immer wieder sind es die ganz großen Themen, die wir verhandeln.
Naja, ich glaube, wo ich mittlerweile schon bin, ist, ich würde mir nicht wünschen, dass du jetzt etwas machst, was sich für dich nicht gut anfühlt. Aber trotzdem knabbere ich manchmal daran, dass ich tatsächlich das total cool finden würde, auch so einmal am Tag miteinander zu sprechen. Mich zugehörig fühlen und das Gefühl haben, auch Freundschaften zu leben, hat für mich schon, glaube ich, was mit Quantität zu tun.
Das war's von mir. Ich bin Sonja Koppitz, und nächste Woche hören Sie hier Caro Corneli. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssikowski.